Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von unserem Podcast zur Downset Talk Fantasy Bundesliga. Mit mir dabei heute der Christian aka Lutz.
Hallo.
Und ich mache mal wieder den Host. Diese Woche machen wir es ein bisschen anders als sonst, weil wir auf unserer Webseite ein paar Probleme haben. Fällt zum Beispiel mal die Waiver Review diese Woche mal weg. Dafür haben wir aber ein paar Fragen bekommen. Und starten jetzt aber, bevor wir in die Fragen starten, zunächst mal in die Review zur Champions League. Da haben wir vor ein paar Wochen reingeguckt, das erste Mal. Und jetzt gehen wir in so einen kleinen Stand, was in der Zwischenzeit passiert ist. Seit dem letzten Mal, wenn man sich noch dran erinnert, war der erste Tampa Bay Bucks. Hieß der. Der war 3-0 und steht jetzt auch nach 5 Spielen auf Platz 1 mit 5-0. Auf Platz 2 ist Fidel Castro mit 4-1. Dann folgen einige mit 3-2 und 2-3. Und auf Platz 11 gibt es dann Paul mit 1-4 und Noel, aka Nolski, der aus unserem Orga-Team ist, steht 0-5. Ich hatte ja so ein bisschen mit Dominik damals den Kader zwischen Nolski und Tampa Bucks verglichen und eigentlich kamen wir dabei raus, dass die Kader gar nicht so krass unterschiedlich sind, aber es hat sich so ein bisschen fortgeführt, was sich da schon gezeigt hatte. Die Streaks sind weitergegangen und ja, jetzt steht er 0-5, hat inzwischen auch relativ wenige Points vor und ja, vorne ist es weitergegangen, wie es gestartet ist, aber es ist ein bisschen aneinander gerückt, wenn man sich die Points vor anguckt. Der erste hat 576, der zweite ebenfalls, der dritte 574 und der vierte 570 Punkte, also sehr nah beieinander, was die Gesamtperformance über die ersten 5 Wochen angeht. Und ja, was man aber schon feststellen kann, da wird fleißig getradet. Es gab seit dem letzten Mal einige Trades und die möchte ich jetzt nochmal mit dir, Christian, durchgehen.
Sehr gerne.
Den ersten Trade, der war vom 1. Oktober. Da hat Paul Rashad Bateman bekommen und Khalil Herbert abgegeben. Das war, glaube ich, in dem Spiel in der Woche, als der Montgomery ausgefallen ist. Und ja, wie findest du den Trade? Hättest du Bateman für einen Running Back für ein paar Spiele abgegeben, oder?
Das kommt ja immer natürlich dann auch auf die Gesamtsituation an. Mhm. Wenn ich zu dem Zeitpunkt Swift habe, der nicht spielt, und ich dann aber jetzt einen Running Back brauche, den ich jetzt aufstellen kann, um mein Matchup zu gewinnen, und ich auf Wide Receiver auch tief genug aufgestellt bin, dann kann man das natürlich machen. Vor allem war ja damals noch gar nicht klar, wie lange Montgomery wirklich ausfällt. Mhm. Ich würde sagen, in der Woche hat Herbert auch ordentlich geliefert. Ja, und Bateman ist, glaube ich, danach die Woche auch verletzungsbedingt ausgefallen und spielt nicht mehr. Also, ja, kann man vorher halt nie genau wissen.
Ja, ich war bei Bateman vor der Saison sehr, sehr hoch und habe ihn dementsprechend oft und bin ein bisschen auf die Nase geflogen damit, weil er halt immer noch der Big Play Guy von letztem Jahr ist und er ist halt davon abhängig, dass er die Big Plays bekommt und die hat er halt teilweise auch nicht bekommen und wie du schon richtig sagst, dann auch jetzt verletzt gewesen. Bisschen enttäuschend. Trotzdem finde ich das etwas teuer für einen Running Back für ein, zwei Spiele, aber wenn man den braucht und auf dem Waiver nichts war, was einem gefallen hat, kann man das schon mal machen. Dann am 4. Oktober, also auch schon vor 9 Tagen gewesen, gab es auch einen etwas größeren Trade von Broccoli X, ich nenne, und Joey Mine. Broccoli hat bekommen Cook und Terry McLaurin, also Delvin Cook, und hat abgegeben James Robinson und Jamar Chase.
Schwierig, schwierig. Also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, grundsätzlich würde ich Cook und Terry McLaurin vielleicht leicht vorne sehen, vor der Saison, gegenüber von Chase und Robinson. Aber Robinson hat die ersten Wochen gar nicht so schlecht gespielt. Mhm. Ich finde, der ist sogar relativ ausgeglichen. Ich sehe aber jetzt gerade nicht, warum man den Trade halt wirklich macht. Ist dann wahrscheinlich dann eher die Vorlieben und zu sagen, okay, ich möchte dann doch lieber Chase im Kader haben als mit Lauren oder lieber Cook als Robinson.
Ja, ich denke auch, dass so ein bisschen ein Gamble dahinter war, dass man gesagt hat, okay, Chase hat jetzt ein paar schlechte Wochen gehabt und dass man sagt, jetzt geht's aber wieder aufwärts und er knüpft dann die Performances von der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr ungefähr an, weil da war er ein absoluter Top-Receiver. Wie schätzt du die Situation von Chase so generell ein? Glaubst du, da kommt nochmal ein großes Upgrade, also, dass er ähnlich performt wie letzte Saison, oder bleibt so, weil, also, er hatte Woche 2 8 Punkte, dann 9 Punkte, 10 Punkte, 8 Punkte gemacht.
Ich hoffe es natürlich. Ich als Bengals-Fan habe alle Spiele live auch gesehen und muss sagen, die Offense performt dieses Jahr noch gar nicht. Der Einzige, der, ich sag mal, ein relativ gute Spiele bisher hatte, war halt Higgins, weil Chase gedoppelt wurde. Mhm. Es ist halt ausgefallen und wie gesagt, die ganze Offense, die rollt noch nicht. Es gibt da mal zwischendurch vielleicht mal so ein oder zwei Drives und ja, die Offense muss sich halt einfach ein bisschen mehr finden und das muss dann halt klicken und dann muss es halt einfach mal rollen. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er dann wieder das ein oder andere Boom-Game halt kommen wird. Ich habe mir jetzt einfach mal auch die Scores jetzt nochmal aufgerufen. Grundsätzlich muss man ja jetzt sagen, die Punkte sind jetzt vielleicht gar nicht so schlimm. Er hat wenigstens immer über 8 Punkte gemacht. Ja. Aber ich sag mal, von seinem, Ende Runde 1, Anfang Runde 2 Pick erwartet man natürlich da halt ein bisschen mehr. Deswegen ist das vielleicht jetzt eine Chance, den halt günstig einzukaufen.
Mm. Hast du auch das Gefühl, also ich habe das irgendwo gelesen, dass Burrow diese Saison oder auch in den letzten Spielen jetzt insgesamt nicht so tief ging wie jetzt letzte Saison. Hast du auch das Gefühl? Weil Chase profitiert ja als Speedster, sage ich jetzt mal, schon auch davon, tief angeworfen zu werden.
Ja, definitiv. Also die langen Bälle sind deutlich weniger geworden. So am Anfang hieß es dann auch, dass relativ wenig, tiefe Routen gecallt wurden. Und ich habe, glaube ich, von letzter Woche irgendwie auch eine Heatmap gesehen von Jamar Chase mit seinen Routen. Und das war dann alles nur kurz, Slants und so hört werden, oder so wie man halt viel sieht, werden mit Cover 2, also mit zwei tiefen Safeties gespielt, um einfach diese Routen halt einfach wegzunehmen. Also die langen. Ja, schauen wir mal, ob da jetzt irgendwann mal jemand ein paar schöne Plays kreiert oder designt, damit da wieder ein bisschen was kommt. Aber es hat die ganze Offense sieht halt noch nicht rund aus. Burrow sieht irgendwie noch nicht ganz fit aus. Und schauen wir mal.
Okay, gut. Danke für deine Einschätzung. Gehen wir zum nächsten Trade. Der war am 11. Oktober, also jetzt vor 2 Tagen. Zum einen, Hyperlurch hat bekommen David Montgomery und Michael Pittman und hat dafür abgegeben James Conner und Najee Harris.
Ja, also da muss ich ja jetzt sagen, also Conner und Harris, die liefern dieses Jahr überhaupt nicht. Und wahrscheinlich, war Monty zu dem Zeitpunkt noch verletzt gewesen?
Nee, das war jetzt am Dienstag der Trade.
Ah, jetzt also, am Dienstag? Okay, jetzt nach der Woche.
Ja, genau. Man muss vielleicht noch dazu sagen, James Conner soll jetzt Woche 6 auch verpassen, habe ich jetzt steht auf Sleeper vor einer halben Stunde die Meldung.
Okay. Ja, also wahrscheinlich, wenn man, ich sag mal, Running Back ein bisschen Need hat und sagt sie, ja komm, jetzt könnte ich die zwar halt günstig kriegen und hoffe darauf, dass sie dann jetzt demnächst dann halt doch wieder besser werden. Mhm. Dann kann man das natürlich machen, aber grundsätzlich würde ich jetzt hier Monty und Pittman schon eher bevorzugen, was aktuelle Performance halt angeht. Und ich sehe aktuell noch nicht, dass es bei Najee Harris demnächst besser werden soll. Und Connor hat dieses Jahr auch noch nicht viel gezeigt, dass man wieder an ihn glauben kann. Also jetzt erinnert mich sich dann viel mehr wieder an die zweite Saison bei den Steelers, wo es dann auch nicht mehr lief. Warum auch immer.
Ja, also vielleicht noch zu dem Kader. Ich habe ihn jetzt gerade mal parallel aufgemacht. Fidel Castro hat auch Eno Benjamin in seinem Kader. Also setzt da wahrscheinlich ein bisschen drauf. Also er bekommt James Conner und hat Eno Benjamin. Also quasi einen der besseren dann zu starten. Hat ansonsten noch Aaron Jones im Kader und sonst sieht es auf Running Back eher dünn aus. Und auf Wide Receiver hat er Cooper Kupp, DK Metcalf und auch noch Gallup, Claypool und Wilson. Also ist da eigentlich relativ breit aufgestellt. Und Hyperlurch gehe ich jetzt auch mal noch schnell in den Kader rein. Er hat Alvin Kamara und ansonsten auf der Bank Jeff Wilson und Antonio Gibson. Ja, und auf Wide Receiver sonst nur Curtis Samuel, Keenan Allen und Brandon Cooks. Und jetzt gerade in der Bye Week von Brandon Cooks und da ja Keenan Allen immer noch verletzt ist, glaube ich, war dann auch einfach der Gedanke, mit Pittman einen Starter auch für diese Woche zu bekommen. Und ja, Antonio Gibson mit der Rückkehr von Bijan Robinson, muss man jetzt auch mal gucken. Also aus Hyperlurch.
Brian Robinson, Bijan Robinson spielt neu in Texas.
Ja, sorry, Brian Robinson, klar. und ja, deswegen, da muss man mal gucken. Aber aus Sicht von Hyperlurch verstehe ich den Trade auch und bin tatsächlich auch eher auf der Seite mit Montgomery und Pittman.
Ja.
So, dann können wir noch zum letzten Trade gehen. Der war sogar heute vor 40 Minuten, also brandaktuell. Auch Hyperlurch und er hatte Alvin Kamara gerade nochmal bekommen und Marquise Brown von Robin Hood und hat abgegeben Travis Kelce und Alec Pierce. Und das fand ich schon, also ich finde es ein bisschen überraschend, weil gut, Alec Pierce kann man jetzt sehen, für mich ist er nicht zwangsläufig ein klarer Starter, auch wenn er jetzt ein paar ordentliche Wochen hatte, aber ja, also Kamara und Marquise Brown abzugeben dafür im Paket, finde ich schon relativ heftig. Oder wie siehst du das?
Ja, obwohl, ja, ich sage mal, Kelce ist quasi ein Luxusgut, was man sich leistet, der dir natürlich den Vorteil halt bringt. Aber wenn man sagt, so, okay, ich brauche auf anderen Positionen Running Back, Wide Receiver, brauche ich Spieler, die starten, und dann sage ich halt so, ja, okay, komm, dann muss ich den Gamble eingehen, Kelce mit jemand anders abgeben, um mir dann die guten Spieler zu holen und dann über Streaming ja, die Punkte dann trotzdem zu machen und dann den Abfall quasi nicht so hoch zu haben. Deswegen, also kommt dann immer auf den Kader die Situation an. Ja, manchmal muss man den Gamble halt eingehen, wenn man, ich sag mal, mit dem Rücken zur Wand steht. Da hilft es nicht einfach nur zu warten und sich dem Schicksal ergeben.
Ich kann ja auch mal den Kader von demjenigen, der jetzt Kamara und Marquise Brown abgegeben hat, mal quasi vorlesen. So, jetzt haben wir es hingekriegt. Also, für die Hörer nochmal, er hat im Team Nick Chubb, Ramondre Stevenson und auf der Flex nochmal Sanders aufgestellt und auf Wide Receiver Courtland Sutton, T. Higgins und hatte bisher keinen guten Tight End im Kader und hat sich Freiermuth hatte er im Kader bisher und hat sich wahrscheinlich gedacht, er nimmt einfach noch das Upgrade auf Tight End und ist dafür auch gut gerne bereit, einen Running Back abzugeben. Und da Stevenson momentan auch recht gut aussieht und jetzt auch diese Woche voll startet, kann man das vielleicht tatsächlich sogar auch nachvollziehen.
Ja, auf jeden Fall. Also von der Situation her kann man es auf jeden Fall machen. Ich habe das auch in der einen oder anderen Liga dann auch versucht, wo ich sag mal, relativ gut dastehe, teilweise breit aufgestellt bin, dann versuche ich mir natürlich dann irgendwo dann Andrews, Kelce, Ertz mitzuholen, um da zusätzlich nochmal, ich sag mal, einen Vorteil zu haben. Und ja, deswegen, also wie gesagt, den Move finde ich gut. Und ja, je nachdem, wie der Kader aussieht, macht es manchmal auch sogar Sinn, halt Kelce, ich sag mal, abzugeben und sich auf anderen Positionen halt besser darzustellen oder besser aufzustellen.
Ja, gehe ich mit. Ja, ich glaube, war jetzt ein ganz guter Überblick über die Champions League. Wie gesagt, für die meisten ist noch was drin. Wenn man natürlich mit 1-4 oder 0-5 dasteht, muss man gucken, was noch möglich ist. Dazu kommen wir aber später nochmal bei unserem Top-Topic der Woche. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Fragen oder Stories von euch rein. Und da würde ich jetzt mit Discord beginnen, beziehungsweise da hatten wir nur eine richtige Story bekommen. CK3 hat geschrieben, ich stand 0 und 4 vor Monday Night Projection 20-80%, dass ich noch gewinne, also eher unwahrscheinlich. Also habe ich schon mal in meiner Liga angekündigt, mein ganzes Roster auf den Trademark zu werfen. Hab dank Jacobs und Kelsey das Matchup doch noch gewonnen. Also ich glaube, die haben zusammen 60 Punkte oder sowas in unserem Scoring gemacht. Dennoch habe ich meine 10 Trade-Angebote durchgesehen und schwupps, komplett neuer Kader, bis auf Kelsey und Mike Williams, den ich mir noch letzte Woche ertradet habe, ist da nichts mehr übrig. Und er hat dann auch noch ein Bild von seinem Kader geschickt, was er vor dem Spiel hatte oder mit welchem er dann die letzte Woche beendet hatte. Da hatte er unter anderem Jared Goff, Raheem Mostert, Josh Jacobs, Michael Pittman, der angesprochene Mike Williams und Travis Kelce, sowie auch noch Mark Andrews, gut, ein Kicker und die Cowboys Defense, sowie Teddy Bridgewater und Elijah Mitchell, ist auch nicht mehr da. Also hat wirklich seinen ganzen Kader umgekrempelt. Und einer hat noch darunter geschrieben, du hattest Mark Andrews und Travis Kelce. Und da hat er gesagt, ja, das waren so sein, er wollte das Value-Spiel im Draft machen und hat wohl beide bekommen. Und jetzt wollte er halt mal einen wegtraden, um sich wahrscheinlich auf Running Back und Wide Receiver ein bisschen besser aufzustellen. Leider sehen wir nicht sein jetziges Team, was er da alles dafür bekommen hat. Aber ich würde mal sagen, ich finde es schon krass, innerhalb von wenigen Tagen so viele Trades machen zu können. Oder wie siehst du das?
Also das ist auf jeden Fall dann erstmal Chapeau an die Liga. Das ist natürlich sehr cool, dass dann, dann halt, ich sag mal, in dem Sinne auch viele mitmachen. Und ja, wie gesagt, wenn man dann halt natürlich die Möglichkeit hat, aus 10 Trades, sag ich mal, ein bisschen was auszuwählen, vielleicht das ein oder andere Counteroffer zu schieben, um dann zu sagen, ja, okay, ich gebe den ab und hole mir dann dementsprechend andere Spieler, macht das natürlich schon richtig Laune. Wie gesagt, jetzt wäre ich auch gerne, oder ich würde jetzt gerne mal das neue Team sehen. Hat natürlich dann mit Mike Williams, Travis Kelce, Cowboys Defense, die, wie ich gerade hier sehe, 25 Punkte gemacht hat, sag mal, 3 ordentliche Blöcke und ab nächster Woche ist ja dann auch Swift wieder da, der noch auf der auf IR rumliegt. Also zumindest das Gerüst ist da. Und für das, was er abgegeben hat, wird er wahrscheinlich auch ein bisschen was bekommen haben.
Davon gehe ich auch aus, ja.
Ich sag mal, wenn man da vielleicht so ein bisschen mehr in die Spitze gegangen ist, könnte das ein gutes Team sein und vielleicht schafft er ja dann noch den Angriff Richtung Playoffs.
Ja, also ich fand es auf jeden Fall auch mal eine ganz spannende Strategie und bin jetzt auch mal gespannt, vielleicht kann er uns ja nochmal ein kleines Update schicken, wen er dafür bekommen hat. Mich würde es auf jeden Fall sehr interessieren. Wenn du nichts mehr hast, würde ich zu den nächsten Fragen übergehen.
Gerne.
Dann gehen wir zu Twitter. Da hatte ich dann heute einen Aufruf gemacht und habe Taysom Hill ausgewählt als Spieler der Woche für mich und habe den als GIF reingesendet zu den Fragen. Und da war auch die erste Frage oder die erste Story mehr. Hat Nico49ers geschrieben, Gabe Davis und Taysom Hill gestartet, 12 Ligen gewonnen, mehr gibt's nicht zu sagen. Also der hatte eine extrem gute Woche. Ich hatte das Thema ich war in London zum Packerspiel und war da auch in der Bar und habe Redzone geguckt und da war Taysom Hill auch stark Thema, weil manche gegen ihn gespielt hatten und jemand anderes hatte gesagt, jetzt habe ich Taysom Hill einmal nicht aufgestellt und dann macht er 35 Punkte oder sowas. Wie siehst du Taysom Hill? Hättest du ihn aufgestellt? Hättest du ihn im Kader gehabt?
Also ganz ehrlich, nein, hätte ich natürlich nicht. Ich habe auch, ich glaube, 2-3 Mal habe ich auch Gabe Davis und den habe ich auch nicht gespielt. Klar, ist ein Boom or Bust, aber ja, nee, wie gesagt, da bin ich aktuell noch nicht bereit gewesen zu sagen, so okay, ich starte die beide, nur wenn ich, ich sag mal, in dem Sinne vielleicht keine andere Möglichkeit mehr habe, weil Verletzung bei Weeks ähnlich ist, dass ich sage, okay, ich habe jetzt keinen mehr, dann muss ich den aufstellen. Taysom Hill eigentlich das Gleiche. Der hat ja bis dieses Jahr bisher auch noch nicht irgendwie großartig was gezeigt, dass man sagt, okay, den kann ich jetzt auf Thailand mal starten. Das ist dann wahrscheinlich dann auch so für viele so der letzte Strohhalm gewesen. Ja. Ich weiß, ich habe den in zwei, drei Bestball-Ligen habe ich ihn halt gedraftet. Spät, weil dann, klar, wenn er dann so ein Spiel rausreißt, ist er dann natürlich dann automatisch im Line-Up, aber aufstellen würde ich ihn nicht.
Ja, also ich habe ihn nirgendwo, weil ich ihm nicht so wirklich getraut habe. Aber die Performance war natürlich extrem krass, aber auch ein Outlier. Also mich würde es jetzt auch nicht überraschen, wenn er wieder ein, zwei Wochen Fantasy irrelevant ist. Das ist halt immer die Frage, wie er gerade in diesem Spiel eingesetzt wird. Ich glaube auch jetzt letzte Woche hat Winston nicht gespielt. Ich glaube, dass das auch nochmal eine Rolle spielt, wie viel er eingesetzt wird. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Dann gehen wir zum nächsten. Da müssen wir leider schon vorneweg sagen, ich habe schon gesagt, die Webseite ist auch für uns heute nicht erreichbar gewesen, aber wir versuchen das auf jeden Fall zu fixen. Aber da hatte jemand geschrieben, da die Webseite irgendwie nicht gerade erreichbar ist, für wie viel Fab wurde Ken Walker im Durchschnitt vom Waiver geholt? Ich habe 98 Fab-Dollar, also 100% bezahlt. Der zweite in unserer Liga hat 93 Fab-Dollar, auch bei ihm 100% geboten. Nach dem Waiver aber erstmal Andrew Benjamin für 16 Fab-Dollar weggetradet, damit ich wieder liquide bin. Zunächst mal, ich denke, in den meisten Ligen, wo du warst, war Kenneth Walker nicht mehr auf dem Waiver, oder?
Nee. Also ich habe den in relativ vielen Ligen gedraftet, weil ich gerne immer am hinteren Turn drafte und da sind meistens die Top-Running-Backs weg und starte dann öfters mal mit Wide Receiver oder Tight End und habe dann natürlich dann in späteren Runden halt versucht, mit den einen oder anderen Running-Back zu ergattern und habe dementsprechend halt Kenneth Walker relativ häufig gedraftet.
Ja, also ich habe ihn auch ganz oft, also freue mich ein bisschen, dass sich das jetzt ganz gut entwickelt hat. Ja, hättest du Andrew Benjamin für 16 Fab-Dollar getradet oder also für ihn getradet oder ihn weggetradet? Wie findest du das?
Es kommt dann immer so ein bisschen auf dem Roster an. Wenn ich den jetzt ansonsten droppen würde und mir einer dann noch 16 Dollar dafür gibt, würde ich sie auch nehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass er dieses Jahr so gut punktet. Freut mich und ich habe den in der einen oder anderen Dynasty, habe ich den auch noch auf dem Roster und ich kann ihn sogar, beziehungsweise muss ihn teilweise sogar aufstellen und bin dann einfach froh, dass er mir mein Matchup quasi nicht versaut. Ja, aber hängt dann, wie gesagt, vom Roster ab und wenn ich halt 16 Dollar noch bekommen kann, bevor ich den droppe, dann nehme ich halt die 16 Dollar.
Klar.
Ja, aber wenn ich jetzt, ich sag jetzt einfach mal blöd, Rashad Penny gehabt hätte, dann hätte ich lieber Penny gedroppt, anstatt Benjamin wegzutraden.
Mhm.
Aber wie gesagt, da können wir jetzt natürlich nicht ins Roster schauen.
Das stimmt natürlich. Also ich finde auch für 16 Dollar hätte ich ihn tatsächlich mir auch sofort geholt, wenn man mir das angeboten hätte. Also wenn ich Running Backs gebraucht hätte, wenn, wie du schon sagst, wenn man Penny oder sowas hat, hätte das auch sehr viel Sinn gemacht, für ihn zu traden, gerade wenn er diese Woche auch spielen kann. Vielleicht war es ja auch ein James Conner Owner, dann wird es noch viel mehr Sinn machen. Gut, dann gehen wir zur nächsten Frage. Beziehungsweise ist sowohl eine Frage als auch eine Story. Fangen wir erst mit der Story an. Der liebe Zettel schreibt uns, Spieltag verloren und somit die erste Niederlage einstecken müssen. Chubb und Jefferson haben performt, der Rest absolut nicht. Aber wie man sagt, Comebacks Drama. Und ich glaube, mit Chubb und Jefferson hat man auch einfach zwei absolute Granaten im Team, die einem schon viel helfen. Und wenn das restliche Team dann passt, und er hat ja auch bisher 4 Siege dann schon eingesammelt gehabt, glaube ich, ist das auch ein ganz starkes Team. Und da tut dann auch so eine Niederlage nicht so weh.
Ich bin eigentlich immer froh, wenn ich 4-0 stehe, 5-0 stehe, 6-0 stehe, irgendwann mal die Niederlage einzustecken, anstatt dann quasi die erste Niederlage in der ersten Playoff-Runde zu kassieren, ist, glaube ich, deutlich schlimmer. Dann gehe ich lieber vorher die erste Niederlage, weil Das ist mir, ich glaube, letztes Jahr ist mir das passiert, wo ich dann zu null durch die Saison gegangen bin, erste Playoffs-Runde, Niederlage raus und dann irgendwie so, ja toll.
Weil ich sagen muss, aber so eine komplett niederlagenlose Saison hatte ich jetzt bisher, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich sie schon mal hatte, aber wenn, kommt das schon bei mir sehr selten vor. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon mal hatte.
Also Redraft habe ich das noch nicht gesehen. Also es war auch eine Dynasty. Mhm. Wie gesagt, es ist halt erst einmal vorgekommen bei mir und dann halt, passt er dann halt typisch ins Bild, dass es dann direkt in der ersten Runde raus war. Es gab das, ich glaube, in der gleichen Liga 2 Jahre vorher, da war dann auch jemand, der dann zu null durch die Saison durch ist und der hat dann im Halbfinale seine erste Niederlage eingesteckt. War natürlich dann auch ungünstig, aber ja, so ist das halt. Positive mitnehmen und nächste Woche wieder gewinnen.
Es ist ja manchmal auch einfach ein Glück-Pech-Spiel und so viel Glück zu haben, dass man wirklich jedes Spiel in der Saison gewinnt, das ist auch eher selten. Dann kommen wir zu seiner Frage. Ich hoffe, ich habe sie richtig interpretiert. Er schreibt, fraglich wäre für mich die Meinung zu den Titans. Wenn kein Top 5 Titan, die ja fast immer die gleichen sind, sollte man da eher auf Game Day schauen und dort gucken, wer da für in Frage kommt auf Titan. Und die zweite Frage hinterher, was muss eurer Meinung nach passieren, um die Titan-Position in Fantasy interessanter zu machen? Soll man sie weglassen, anders bepunkten oder seid ihr so zufrieden, wie es ist? Und da, Marc, kannst du gerne mal starten. Also zunächst mal, wie siehst du die Frage, wenn man keinen Top 5 Titan hat? Es ist, glaube ich, klar, was unsere Antwort darauf ist.
Ja, also wie gesagt, wenn man die Chance hat, einen der Top zu kriegen, dann sollte man es tun. Und ansonsten, ja, schaut man halt natürlich dann von Woche zu Woche auf dem Waiver. Also ich versuche dann mir immer die Targets der, ich sag mal, letzten 2-3 Wochen rauszusuchen, welcher Tight End relativ viele Targets sieht. Das ist eigentlich so das, was ich, wonach ich halt suche. Weil ansonsten bleibt da halt nicht viel übrig. Wie gesagt, man kann natürlich dann irgendwie aufs Matchup schauen oder welche Teams schwach gegen Titans sind. Das sind dann so halt so Möglichkeiten. Aber da muss man dann wirklich dann von Woche zu Woche schauen und muss dann halt jede Woche sich dann auch mit beschäftigen. Weil es ist ja dann ungünstig, wenn man auf einmal dann einem Team hat, der dann halt gar nicht punktet.
Ja, also ich finde, das ist auch mal bei Titans relativ schwierig. Also es gibt für mich dieses Jahr ist es gar nicht so Top 5 Titan. Es gibt halt Andrews und Kelce, die halt für mich die Top 2 sind und die halt wirklich krass performen können. Aber abseits davon gibt es dann so eine Kategorie, wo ich sage, die stelle ich eigentlich immer auf. So Dallas Goedert zum Beispiel gehört da für mich rein. Und dann kommen wir echt so in die Richtung, so Hayden Hurst zum Beispiel ist für mich ein echt gutes Beispiel, weil er halt manchmal Spiele hat, wo er viel benutzt wird und Spiele, wo er weniger eingesetzt wird. Und muss man aber halt wirklich ein bisschen manchmal aufs Matchup schauen, okay, wo können vielleicht eher die Receiver punkten oder wenn die gegen eine extrem starke Defense spielen, ist es generell schwierig, dass dann viel für Titans abfällt. Ich glaube auch, das ist eine wichtige Sache, worauf man schauen muss, wie gut ist die Defense generell, nicht nur gegen Titans, sondern auch im Verhältnis zu anderen Positionen und aber man kann da sicherlich von Woche zu Woche bei vielen entscheiden, was sinnvoll ist. Manchmal hat man auch trotzdem Pech und die performen nicht. Da sind es ja meistens relativ wenig Plays, die dann am Ende einen großen Impact haben.
Ich wollte sagen, da braucht man sich ja nur TJ Hockenson anschauen. Ja. Der eine Woche macht der 35 Punkte und danach die Woche 1,1. Also ist dann so, ja.
Ja, aber das meine ich ja zum Beispiel, die Seahawks-Defense ist generell nicht so gut. Da war klar, dass relativ viel abfallen könnte. Und auf der anderen Seite, die New England-Defense sah zum Beispiel gegen die Packers nicht so schlecht aus. Und da war ich bei Hockenson auch nicht so positiv. Aber ich hätte ihn wahrscheinlich trotzdem gestartet, muss ich zugeben. Aber ja.
Ja gut, wenn ich ihn habe, habe ich ja im Regelfall meistens keinen zweiten. Und dementsprechend muss man ihn starten. Aber ja, vielleicht hat man ihn ja auch irgendwie versucht, irgendwie zu traden oder abzugeben, weil er danach die Bye-Week anstand, aber Ist halt die Frage, droppt man Hockenson dafür? Schwierig.
Ja, das ist bei ihm ist ja echt so, er ist so dazwischen zwischen so ein Waiver-Target und einer wie Dallas Goedert, den man eigentlich im Kader safe behalten würde. Ja, aber interessant fand ich auch die zweite Frage eigentlich hinterher, wie zufrieden bist du mit der Tight-End-Position? Also ich gehe jetzt mal darauf erstmal ein, wie wir sie spielen. Also wir haben ja einen festen Tight-End, der aber ähnlich oder gleich bepunktet wird wie der Wide Receiver, also kein Tight-End-Premium oder ähnliches. Wie findest du das?
Also ich bin froh, beziehungsweise es gibt nicht nur das eine Format, was ich spiele, sondern ich spiele mal mit Receiver Flex, mal Tight-End Premium, mal Standard Scoring wie Wide Receiver. Ich habe da gerne auch ein bisschen Abwechslung. Versuche ab und zu mir auch mal, wie gesagt, halt Kelce oder Andrews mir zu gönnen, um mit dem Streaming halt nichts zu tun zu haben. Und in 2-3 Ligen streame ich auch und es macht natürlich dann auch irgendwo Spaß, sich dann auf dem Waiver zu beschäftigen und sagen sie, okay, welcher Teil ist denn da? Wer kann denn nächste Woche was bringen? Deswegen, also wie gesagt, in manchen, zwischendurch finde ich es ganz gut, wenn der Teil da ist. Stört mich aber auch nicht, wenn er dann halt weg ist, beziehungsweise halt Teil im Premium. Ja, also wie gesagt, das muss dann alles irgendwie auch zusammenpassen und für mich macht es die Mischung. Mhm.
Ja, also sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Ich glaube, ich fände es langweilig, nur mit Titans zu spielen oder auch nur ohne Titans zu spielen. Deswegen, ich habe da auch eine ganz gute Mischung drin. Aber jetzt gerade bei uns in unserem System finde ich es eigentlich ganz gut, weil Titans, ja, sie gehören einfach zum Standard dazu und geben halt Neueinsteigern und eher Casual-Spielern einfach nochmal eine Möglichkeit mehr, was zu machen. Vielleicht auch eine Möglichkeit mehr, mit Glück Erfolg zu haben, weil man schon sagen kann, dass die in gewissermaßen mehr Glück unterliegen als es vielleicht Wide Receiver. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass sich da bei uns nicht groß was ändert. Also ich glaube nicht, dass bei uns in nächster Zeit der Titan-Spot wegfallen wird oder durch Titan Premium ersetzt wird, auch wenn sowas grundsätzlich schon ab und zu auf dem Table ist bei uns in den Diskussionen vor der Saison. Aber ich würde damit nicht unbedingt rechnen. Und wie gesagt, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Es ist halt letztlich auch immer eine Frage, wenn man jetzt dran arbeitet, wie Titan Premium oder so, entspricht es dem, wie man den Wert von Titan sehen will? Also will man jetzt einem Titan für eine Reception mehr Punkte geben als einem Wide Receiver? Weil sie ist jetzt im Normalfall nicht unbedingt schwerer und man muss jetzt nicht sagen, okay, die ist mehr wert grundsätzlich, aber es ist halt aus Fantasy-Sicht, muss man sich manchmal von dem Value, den es im echten Spiel hat, auch ein bisschen abkopseln und zu sagen, okay, wie kann die Titan-Position funktionieren bei uns in der Liga? Und ich finde, das muss man einfach von Liga zu Liga unterschiedlich sehen. Ich finde zum Beispiel auch in Dynasties kann man das ganz anders bewerten. Da finde ich einen festen Titan-Spot zum Beispiel noch wichtiger als in Redraft. Aber das ist dann je nach Liga, muss man das anders sehen. Und da kann man auch mal einiges ausprobieren, um zu sehen, was einem besser liegt.
Definitiv. Ich meine, das ist ja auch die Diskussion, was ist besser, Half-PPA, PPA oder sogar Standard. Ja, also wie gesagt, da gibt es dann halt Argumente pros und contra. Und ja, wie gesagt, ich finde, also Half-PPA ist dann halt immer so ist ein guter Mittelweg. Und ich sag mal, in so einem großen Turnier mit so vielen Spielern macht das da halt schon Sinn, die Sachen relativ, Standard zu halten, damit auch viele, die halt nicht mehr als 10 Ligen spielen, damit auch sich anfreunden, beziehungsweise damit auch klarkommen.
Ja, also ich glaube auch, dass das generell nicht so stark diskutiert ist wie die jährliche Kicker-Frage bei uns. Wenn du nichts mehr zu hast, würde ich zur nächsten und letzten Frage kommen. Auch hier erstmal eine Story und dann noch eine Frage hinten dran. Die Story ist, dann komme ich mal meiner Pflicht als regelmäßiger Community-Member nach, weil die Frage kommt von Alligatormilch und den hören wir eigentlich jede Woche. Mir klebt einfach ein bisschen die, naja, ich sag jetzt mal, an den Hacken und in der Regionalliga Ost 2. Diesmal als Streaming Quarterback auf Teddy Bridgewater gesetzt. Naja, Ergebnis bekannt, stehe jetzt 1-4 und die Playoffs werden ganz schwer. Und ja, also was soll man sagen, dass man jetzt Teddy Bridgewater sich ausgewählt hat, fand ich eigentlich von der Überlegung her ganz gut. Weil ich glaube, mit dieser Miami Offense hätte es schon funktionieren können gegen die Jets. Dass er dann natürlich im ersten Play oder relativ früh rausfällt aufgrund der Concussion, ist natürlich dann extrem bitter aus Fantasy-Sicht, aber damit kann man auf gar keinen Fall rechnen. Und da, also da würde ich mir dann auch nicht viel Gedanken drum machen, weil im Grunde war der Prozess die richtige Entscheidung. Das Ergebnis war halt einfach nicht gut, aber ja, zum Beispiel diese Woche könnte man wieder auf ihn setzen gegen Minnesota. Könnte funktionieren, er soll wieder spielen. Ja. Ich glaube, du hast da nichts zu ergänzen. Die Frage leitet so noch ein bisschen über in unser Hauptthema dann später noch. Aber da kommen wir gleich drauf. Zunächst dann noch seine Frage. Seine Liga ist auch sehr trade-kritisch. Ich versuche weiterhin einen Trade einzubauen, indem ich zwei der drei Spieler, Metcalf, Bateman und McLaurin, vertraden kann, indem er an einen Top-Wide-Receiver rankommt. Bisher erfolglos. Was macht ihr in solchen Situationen? Beziehungsweise, wer sind eure Top 5 Wide-Receiver dieses Jahr? Und du kannst ja mal ein bisschen so sagen, was machst du, wenn du in der Liga bist, wo kaum jemand traden will? Was ist so dann dein Konzept?
Also grundsätzlich versuche ich erstmal zu schauen, einen Trade-Partner zu finden, der aus meiner Sicht für beide Sinn macht. Ich meine, es nützt nichts, an jemanden ranzutreten und sagen so, hier, gib mir deinen Top-Right-Receiver und du kriegst 3 und der hat selber noch 4 auf der Bank sitzen, wo der sagt so, ja, der braucht nicht breite in Wide Receivern. Da müsste man sich dann eher an, an Teams wenden, die relativ dünn auf Wide Receiver sind, die vielleicht mit Verletzungen oder Bye Weeks gerade am Struggeln sind, dass man die halt gezielt halt anspricht. Vielleicht auch nicht einfach nur kommentarlos den Trade raushauen, sondern den Kollegen dann vielleicht auch direkt mal ansprechen und sagen so, hier, ich sehe, du hast dünnes Wide Receiver Core, hast du nicht Lust, dich da ein bisschen breiter aufzustellen? Da so die Richtung, so würde ich das versuchen, weil es ist dann halt häufig einfacher, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, um dann auch so ein bisschen so zu sehen, so okay, wie ist er drauf, was sieht er, was möchte er, wo sieht er selber seine Schwachstellen, als ihn, das Trade-Gebot einfach zu geben. Und der eine oder andere sieht das vielleicht erst gar nicht und vielleicht auch erst 3-4 Tage später. Und deswegen ein bisschen immer mit einer Nachricht dazu. Wie machst du das?
Ja, ich finde das einen guten Rat. Also gerade in Gesprächen mit den Leuten kriegt man manchmal auch mit, wie sie selbst ihr Team evaluieren, weil das kann manchmal ganz unterschiedlich sein, dass du einen Kader siehst und denkst, ja, der braucht Spieler XY aber unbedingt, aber vielleicht will der andere was ganz anderes, und über die Trade-Gespräche kommst du vielleicht dann tatsächlich mehr raus, was will der andere, und vielleicht auch findet man gemeinsam oder beziehungsweise Unterschiede in der in der Spielerevaluation, weil auch das habe ich schon mehrfach mitgekriegt, dass man an anderen Spielern andere Spieler vielleicht viel besser wegkriegt als die man jetzt angeboten hat. Deswegen frage ich auch gerne, hey, guck dir mal bitte meinen Kader an, wen findest du davon interessant? Vielleicht kann man da dann auch eher ins Trade-Gespräch kommen, weil da kann sich dann vielleicht noch was anderes ergeben. Aber generell finde ich da Kommunikation eigentlich ganz wichtig und nicht einfach nur Trades wegzuschicken. Und in seinem speziellen Falle bin ich mir halt nicht sicher, ob es machbar ist, jetzt 2 von diesen Spielern, die er genannt hat, also Metcalf, Bateman und McLaurin, wirklich für einen Top-Wide-Receiver, ist die Frage, was für ihn jetzt ein Top-Wide-Receiver ist. Aber ich würde jetzt auch einen Cooper Kupp nicht für Bateman und McLaurin abgeben, muss ich ehrlicherweise sagen. Also da müsste wahrscheinlich eher noch was dazu, beziehungsweise müsste einer dieser Wide-Receiver wahrscheinlich noch ein bisschen besser sein. Oder wie siehst du das vom Value her?
Ja, also das würde ich jetzt auch nicht machen. Im Normalfall ist es ja so, dass wenn einer einen Top 5 Wide Receiver im Kader hat, dass er im Regelfall sehr gut dasteht. Mhm. Und wenn er natürlich sehr gut dasteht, sieht er erstmal relativ wenig Handlungsbedarf. Sondern er würde ja dann eher nochmal versuchen, guten Spieler vielleicht noch besser zu machen, um die Bank dann halt ein bisschen auszudünnen. Da will ich dann eher gucken, dass man dann halt an Teams rangeht, die wie er selber auch vielleicht 1-4 stehen, 0-5 stehen, 2-3 stehen, die dann irgendwie auch dann Handlungsbedarf selber sehen, weil ich meine, das ist ja dann jetzt gleich das Hauptthema, was wir haben. Es hilft nichts, am Ende nur zu sagen, so, ja, okay, es läuft gerade nicht und einfach darauf zu warten, dass es besser läuft. Ist halt eine Redraft-Liga und die Playoffs beginnen Woche 14. Das ist richtig. Playoffs beginnen Woche 14. So, ich habe halt nur 13 Spiele Zeit zu gewinnen. So, und wenn ich 0-5 stehe, dann kann ich nicht warten, bis ich 0-10 stehe und sage so, ach so, jetzt muss ich was ändern, um die Playoffs noch zu erreichen. Nee, das ist halt zu spät. Und wenn man einfach nur irgendwas versucht, um zu sagen, so, ja, okay, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen was probiert, was anderes gemacht und hoffe einfach auf andere Spieler, ja, besser als am Ende zu sagen, so, ja, ich habe eigentlich gesehen, dass es nicht funktioniert, habe aber drauf gewartet, dann würde ich mich, glaube ich, mehr drüber ärgern, als wenn ich wenigstens irgendwie ein bisschen was versucht hätte.
Ja, das ist eigentlich auch schon eine ganz gute Überleitung. Bevor wir das aber machen, bleiben wir noch kurz bei der Frage, weil er hat ja noch gefragt, wer sind die 5 Top-Wide Receiver, ich nehme jetzt mal an, Fantasy-Wise, für dich dieses Jahr? Hast du da eine Liste direkt parat oder soll ich mal starten?
Ich habe mir jetzt gerade schon mal die Wide Receiver halt rausgesucht, von dem Stats her. Mhm. Also ich würde sagen, dieses Jahr an Cup, Jefferson und Dix geht eigentlich erstmal so nicht viel vorbei. Dann gibt es, ich sag mal, von den Punkten her zwar so eine kleine Lücke, aber wenn ich jetzt einfach nur nach Targets gehe, kommen da Marquise Brown, Devontae Adams, gehören da so noch mit rein und Jamar Chase, die haben dann alle 55, 55 und 53 Targets. Und dann kommt auch schon Tyreek Hill mit 50 und CeeDee Lamb mit 50 und Deontay Johnson mit 50. Also wie gesagt, eine klare Top 5 gibt es für mich nicht. Aber wie gesagt, man sollte halt immer gucken, so okay, wer sieht viele Targets, wer macht viele, wer fängt viele Bälle, wer ist viel eingebunden. Da würde ich dann jetzt vielleicht unbedingt eher drauf achten, als einfach nur an die reinen Fantasy-Punkte.
Mhm. Ja, das ist also ein ganz guter Punkt. Also wenn man mich jetzt auch fragt, ich sehe die Top 3 genauso wie du eigentlich fest in Stein gemeißelt. Also Cup, Dix und Jefferson, da führt für mich kein Weg dran vorbei. Wenn man mich dann wirklich fragt, bin ich wahrscheinlich bei Adams und Amon-Ra als 4. und 5. Wide Receiver, weil sie einfach viel in ihre Offense eingebunden sind. Tyreek Hill könnte man da auch nennen, tatsächlich. Und Marquise Brown, da sehe ich halt noch ein bisschen das Problem, wenn Hopkins zurückkommt, wie entwickelt sich das weiter? Ich glaube zwar nach wie vor, dass er ein wichtiger Teil dieser Offense ist, aber wie sich das Fantasy-mäßig weiterentwickelt, muss man mal abwarten. Aber ja, wie gesagt, Stand jetzt für mich dann noch Davante Adams und Amon-Ra. Knapp dahinter Hill kann man für mich gut argumentieren, den vor Amon-Ra oder Adams zu haben. Und ja, das wären so in dem Fall meine Top 6. Und ja, so, dann würde ich sagen, wir kommen zu unserem Hauptthema, beziehungsweise, ja, wie er es auch schon gesagt hat, 1 und 4 und Playoffs werden ganz schwer. Das ist so unser Thema für diese Folge noch, beziehungsweise da wollen wir noch ein bisschen drüber reden. Was kann man machen, wenn man ganz tief in der Scheiße steckt, sage ich jetzt mal, und schlecht gestartet ist. Was sind so Optionen? Wie kann man damit umgehen? Und siehst du eigentlich noch Chancen, in die Playoffs zu kommen, wenn man 0 und 5 steht?
Grundsätzlich definitiv. Also wir haben ja auch ein gutes Beispiel in der Engine Room Liga. Da gibt es ja auch einen Mitstreiter, der 0 und 5 steht.
Ja, sowas ganz peinlich.
Und ja, der Playoff-Platz sind, ich sag mal, in dem sind nur 3 Siege weg. Mhm. So, ein direktes Duell gegen den Kontrahenten gewinnen. Und dann sind es auf einmal nur noch 2. Und 2 Siege aufholen geht relativ zügig. So, aber wie gesagt, dafür muss man natürlich dann auch ja, handeln. Und nicht einfach drauf sagen, sondern sagen, okay, das Team hat jetzt nicht performt. Das fängt jetzt an zu performen. So wird es im Regelfall einfach nicht sein.
Ja, du sprichst nämlich genau mein Team an, weil ich stehe 0 und 5 tatsächlich. Ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen Pech, weil Javonte Williams sich dann mit Season Ending verletzt hat. Allerdings hatte ich Kenneth Walker gedraftet und ihn in meinem Kader behalten und DeAndre Hopkins gedraftet, der nächste Woche zurück, diese Woche zurückkommt tatsächlich. In Woche 6 dann. Nach Woche 6, pardon, so rum. 6 Wochen Sperre, sowas, zurückkommt. Das heißt, da bekomme ich quasi vielleicht nochmal einen Starter zurück ab nächster Woche. Und dann bin ich mit meinem Team an sich gar nicht so unzufrieden. Die Frage ist, wie sich bei mir Dobbins und Kamara noch ein bisschen entwickeln. Aber ich bin definitiv auch an dem Punkt, dass ich sage, okay, was kann ich jetzt noch mit dem Kader machen? Kann ich mich vielleicht nochmal verbessern an der Stelle? Je nachdem, ich finde, es gibt so zwei Strategien, wenn man schlecht gestartet ist. Entweder man hat einen schwachen Start, aber eine relativ gute Breite vielleicht im Kader. Und dann kann man probieren, aus der Breite nochmal mehr Starter zu machen, weil vielleicht andere Teams plötzlich diese Breite brauchen, sei es Verletzungen, die dazwischen kommen, oder jetzt eben auch Bye-Weeks. Das darf man nicht vergessen, jetzt beginnen die Bye-Weeks. Und wenn man jetzt einen breiten Kader hat, kann das einem nochmal enorm viel weiterhelfen, weil halt plötzlich 2-3 Spieler vielleicht von deinem Team für die Woche ausfallen und dann braucht man Ersatz. Und ja, und da kannst du vielleicht an andere Leute was weitergeben. Und die andere Strategie ist natürlich, wenn du ein paar gute Starter hast, aber die Breite nicht hast, vielleicht da nochmal investieren. Und solche Trades, du hast Kelce und gewinnst mit seinen 30 Punkten trotzdem nicht, weil dein restliches Team nicht performt. Vielleicht verkaufst du Kelce und versuchst, daraus 2 Spieler zu machen, die du starten kannst, die dann vielleicht durchschnittlich 20 Punkte oder so machen. Die bringen dich dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr weiter als ein einzelner Elite-Spieler auf einer Position.
Definitiv, definitiv. Also wenn ich mir jetzt auch dein Roster in dem Fall mal anschaue, da wäre zum Beispiel noch die Option, Zach Ertz eventuell abzugeben, weil der ja zumindest recht gut performt, auch sehr gut eingebunden ist als Tight End. Und wenn jemand da eine Schwachstelle hat, kann man natürlich sagen, okay, ich gebe den ab, versuche dann halt die Punkte, die mir wegfallen, durch Streaming zu ergänzen, um mir dann vielleicht noch ein Upgrade auf Wide Receiver oder auf Running Back reinzuholen. Also solche Optionen sind eigentlich immer da. Und Contender-Teams, also die, ich sag mal, die vielleicht 4-1, 5-0 stehen, suchen häufiger dann auch noch einen Tight End, einen guten, wenn sie halt streamen, um zu sagen, okay, ich habe jetzt einen breiten Kader, ich habe einen starken Kader, ich bin gut aufgestellt, mir fehlt dann nur noch der Top-Tight End, um dann wirklich quasi auf allen Positionen stark aufzuhören. Die sind dann auch gerne da bereit, 2 relativ gute Spieler gegen halt einen Ertz, Kelce oder Andrews abzugeben.
Ja, also wie du schon sagst, aktiv bleiben und gucken, okay, was kann man noch machen? Also in dem Fall finde ich jetzt Ertz auch ein gutes Beispiel, wen man da bei mir zum Beispiel nehmen könnte. Gerade weil ich auch mit Njoku noch auf der Bank jemanden habe, den ich da auch gut ersetzen kann. Theoretisch könnte man auch Hopkins probieren, ihn zu verkaufen, wenn jetzt Leute extrem hoch bei ihm sind, wenn du nicht weißt, was du kriegst und du dafür einen soliden Spieler kriegst, der schon was gezeigt hat, wäre das auch jetzt eine Option, weil wie gesagt, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr warten, ich stehe 0 und 5 und kann es mir eigentlich jetzt nicht noch erlauben, noch eine Woche jemanden durchzuschleppen, daher wäre der für mich auch zum Beispiel noch eine Option, je nachdem, wie halt die Liga ihn sieht oder ob es jemanden gibt, der ihn auch interessant findet.
Ja, also jetzt vielleicht auch ein gutes Beispiel dann diese Woche. Also Jonathan Taylor kann man vielleicht auch abgeben oder Swift. Swift hätte man eigentlich, sage ich mal, vor 3 Wochen schon abgeben müssen, als quasi rauskam, so, der fällt 3 Wochen aus. Wenn ich 0-3 stehe, kann ich mir nicht leisten, Swift 3 Wochen lang quasi mit durchzuschleppen, um meine Matchups zu verlieren, als wenn mein Running Back 1, sage ich mal, fehlt. Dass man halt sagen muss, ja, okay, dann gebe ich den halt jetzt ab, kriege Ersatz und vielleicht noch ein Upgrade auf Wide Receiver und kann dann vielleicht von den nächsten 3 Spielen noch 2 gewinnen. So, wenn ich dann aber sage, okay, ich behalte den Swift und verliere meine nächsten drei Matchups, aber dann greife ich an. Aber bei 0-6 wird es dann schon verdammt schwer. Da darf dann wirklich nicht mehr viel passieren. Deswegen, da muss man schon versuchen, frühzeitig dann auch gegenzusteuern. Und ja, solche Spieler dann halt auch gerne dann halt vor der Bye-Week dann auch abgeben. Besonders wenn man das Spiel dann unbedingt gewinnen muss.
Ja, Bye-Weeks, finde ich, werden dann auch beim Draft ist es noch so ein Thema, da kann man draufsetzen oder nicht. Aber ich finde, gerade Mitte der Saison, wenn es dann eben, wenn die ersten Bye-Weeks losgehen, wird es wirklich auch ein Thema, dass man guckt, dass man vielleicht auch dann nach Woche 6, 7 auch Spieler kriegt, die ihre Bye-Week schon hatten, weil du kannst es dir einfach eben nicht erlauben, dass nochmal Spieler mit einer Bye-Week ausfallen. Also auch da vielleicht nochmal drauf achten. Es ist noch so ein Tipp, der mir jetzt eingefallen ist, was man machen kann. Ich meine, letztlich, es gibt zwar schon immer einen Grund, warum du schlecht bist. Manchmal gibt es ein bisschen mehr Pech, manchmal ein bisschen, ja, manchmal hast du auch einfach schlecht gedraftet. Es mag auch einfach vorkommen, dass du nach 0 und 5 dastehst und dein Kader ist einfach nicht da und kann auch nicht gewinnen, die Liga. Das mag auch einfach mal passieren, aber ja, nie aufgeben. Und letztlich, du weißt auch nicht, es kann immer noch in Woche 6, 7 jemand auf dem Waiver kommen, mit dem du nicht gerechnet hast, weil sich jetzt jemand verletzt und der dann plötzlich mega durch die Decke gehen kann. Auch das mag es immer noch geben. Und solange du noch rechnerische Chancen hast, in die Playoffs zu kommen, würde ich da auch noch alles versuchen, was möglich ist. Aber wie du schon sagst, aktiv sein ist, glaube ich, das Wichtigste, weil, ja, wenn man sagt, ich mache jetzt mal so weiter, kann das funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering.
Ja, definitiv. Vor allem am Ende, ja, wenn ich dann halt sitze und sage, ich habe nichts versucht und es hat nicht geklappt, ja, toll, was habe ich erwartet? Aber wenn ich am wenigsten gesagt habe, so, ich habe jetzt hier was gemacht und da was gemacht, getradet und da, und es läuft dann immer noch nicht, weil ich dann einen Spieler gedraftet habe, der sich dann in dem, getradet habe, der sich dann in dem nächsten Spiel verletzt und auf IA wandert, ja, dann soll es halt wirklich nicht so sein. Oder halt Teddy Bridgewater, der dann nach Snap 1 ausfällt. Ja, passiert, gehört halt leider zum Fantasy dazu. Ja, dann gibt es dann halt, ich sag mal, Mund abputzen, weitermachen und ja, im nächsten Jahr dann erneut angreifen, beziehungsweise sich dann ja, auf andere Ligen dann noch mehr konzentrieren, weil überall hat man das Pech halt nicht, sondern anderswo hat man dann vielleicht auch mal Glück, wo dann Teddy Bridgewater gegen einen gespielt hat.
Ja, genau, also das, davon kann ich auch nur ein Lied singen, dass man mal Glück, mal Pech hat, weil manche Spieler, die man hatte, nicht funktioniert haben, aber dann eben auf der Gegenseite vielleicht in anderen Ligen auch nicht. Ja, deswegen, also sich dann manchmal auf, wenn man gerade, wenn man viele Ligen spielt, auf manche zu konzentrieren, kann auch manchmal echt wichtig sein, weil man kommt auch nicht immer vielleicht dazu, jede Liga mit voller Aufmerksamkeit zu spielen, so geht es mir zumindestens. Und deswegen konzentriere ich mich dann auch im Saisonverlauf teilweise auf die, wo ich weiß, da geht noch richtig was oder da muss ich echt noch einiges probieren, um in die Playoffs zu kommen. Und dann gehen die anderen ein bisschen aus dem Fokus, aber ja, das ist dann auch normal. Und deswegen macht es für mich auch Spaß, mehrere Ligen zu spielen und nicht nur eine, weil wenn ich nur eine spiele und ich merke, da läuft es nicht, fehlt mir so ein bisschen der Elan, da noch weiterzumachen. Ich glaube, das war ein ganz guter Einblick, oder hast du noch mehr zu dem Thema, was du loswerden willst?
Nee, das war jetzt so eigentlich das, was ich zu dem Thema hatte. Wie gesagt, das Thema hat sich ja irgendwie gefühlt durch die ganze Sendung gezogen und ja, ist, glaube ich, an dem Punkt der Saison, glaube ich, auch recht passend. Dementsprechend waren die Fragen sehr gut gewählt zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen.
Ja. Die haben mir auch diese Woche extrem gut gefallen. Weil wir es jetzt am Anfang nicht so gemacht haben, wie sehr zufrieden bist du bisher mit deiner Saison, mit deinen Ligen? Läuft es bei dir oder eher nicht so?
Ist relativ gemischt. Ich muss sagen, in der Dotted Talk Bundesliga stehe ich dieses Jahr recht gut da. Stehe 4-1, habe ein relativ gutes Team. Habe dann jetzt, ich sag mal, durch Verletzungen in der Liga jetzt ein bisschen profitiert, habe Kenneth Walker gedraftet und Melvin Gordon, die beide jetzt, ich sag mal, relativ gute Running Backs sind und ich auf Running Backs eigentlich meistens eher dünn bin, läuft es da sehr gut, habe dann aber auch Ligen in Dynasty, wo ich sag so, ja, eigentlich bin ich im Rebuild und habe irgendwie schon 4 Spiele gewonnen und in der anderen Liga, da bin ich quasi voll im Winnow unterwegs und steht 2-3 und ich weiß nicht warum. Also wie gesagt, das ist merkwürdig, sehr gemischt. Aber grundsätzlich liege ich bei knapp 500. Ja, jetzt heißt es angreifen und stark Richtung Playoffs arbeiten.
Ja, bei mir ist es ein bisschen so zwiegespalten. Also die Dynasties laufen eigentlich fast alle so wie geplant. Da bin ich sehr zufrieden mit. Bei Redraft hatte ich das bei uns in der Gruppe gesendet und da mal rausgesucht. Da stehe ich halt in ein paar Ligen tatsächlich, also in einer nur, glaube ich, 0 und 5, aber in zwei weiteren nochmal 1 und 4. Und nur in zwei, glaube ich, 4 und 1. Und habe eher, ich glaube, 4 von 16 Redraft habe ich tatsächlich einen positiven Rekord. Also läuft eher schlecht bei mir insgesamt. Aber für mich so ein bisschen mit die wichtigste bleibt eigentlich die Down-to-Talk-Liga. Und da stehe ich 4 und 1. Habe jetzt auch gesehen, im Champions League Quali-Ranking habe ich jetzt die Top 100 erreicht mit meinen Points vor. Und wie gesagt, mit 4 und 1 stehe ich auch gut da. Und da bin ich momentan voll auf Playoff-Kurs. Und das freut mich dann, wenn die wichtigen Ligen funktionieren. Und ja, darauf kommt so für mich ein bisschen an. Ja, ich glaube, das war eine ganz gute Folge für euch. Diesmal ein bisschen anders als sonst. Es hat mir aber trotzdem mal wieder viel Spaß gemacht, auch mal wieder mit dir, Christian, aufzunehmen. Danke, dass du Zeit heute gefunden hast.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. In welcher Konstellation ist noch nicht ganz klar. Aber ja, irgendwas kriegt ihr auf jeden Fall auf die Ohren. Und vergesst sonst nicht, unsere Social Media zu verfolgen. Der hat auch jetzt der liebe Michael am Dienstag wieder auf Instagram die Waiverwire-Tipps rausgehauen. Nächste Woche bin ich dann wieder dran. Da könnt ihr dann Dienstag auch wieder was erwarten. Also macht's gut. Viel Spaß. Ciao.
Ciao.